Sie hören einen Springer Medizin Podcast mit Partnern.
Diabetologie ist eine Sprechmedizin und deswegen wäre mein Tipp noch, reden wir mit dem Patienten und erklären wir das, was wir tun wollen.
Herzlich willkommen beim Springer Medizin Podcast mit Partnern. Heute zum Thema Typ 2 Diabetes und mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim. Rund 9 Millionen Menschen leben in Deutschland mit einem diagnostizierten Typ 2 Diabetes. Das sagt zumindest die Deutsche Diabeteshilfe. Und mehr noch, jedes Jahr kommen derzeit rund 450.000 Patientinnen und Patienten neu dazu. Wenn man das so ein bisschen hochrechnet, dann landet man für das Jahr 2040 bei Pi mal Daumen 12 Millionen Menschen mit Typ 2 Diabetes in Deutschland. Der Typ 2 Diabetes brennt dem deutschen Gesundheitswesen also förmlich unter den Nägeln. Und genau darüber wollen wir jetzt reden. Ich mache das natürlich nicht alleine. Ich begrüße als unseren Gast bei diesem Thema einen Kollegen, der mit dem Typ 2 Diabetes tagtäglich zu tun hat. Dr. Tobias Wiesner ist Facharzt für Innere Medizin, er ist Endokrinologe, er ist Diabetologe und er ist als Hausarzt tätig im MVZ Stoffwechselmedizin in Leipzig. Tobias Wiesner ist außerdem Mitglied im Präsidium der Deutschen Diabetesgesellschaft, der DDG. Genau genommen ist er dort sogar deren Vizepräsident. Herzlich willkommen, Herr Dr. Wiesner, bei unserem Podcast und schön, dass Sie da sind.
Vielen lieben Dank.
Wir wollen in unserem heutigen Podcast, ich hatte es angesprochen, über den Typ 2 Diabetes reden. Auch im Kontext der ja immer noch recht neuen nationalen Versorgungsleitlinie, der NVL Typ 2 Diabetes. Und speziell interessiert uns dabei ein Thema, das in letzter Zeit einige Aufmerksamkeit in Publikationen und auch auf Kongressen erfahren hat, nämlich das kardiorenal-metabolische Syndrom. Den Begriff des kardiorenalen Syndroms kennen wir aus der Intensivmedizin ja schon seit quasi Jahrzehnten. Der Begriff des kardiorenal-metabolischen Syndroms, wie er heute verwendet wird, der wurde aber erst im Jahr 2023 von der American Heart Association, also von den Kardiologinnen und Kardiologen, geprägt. In der Folge hat ihn dann eine ganze Reihe von Fachrichtungen aufgegriffen, darunter die Nephrologie, die Lipidologie, die Diabetologie. Und auch zum Beispiel die Hepatologie. Und wie ich kürzlich erfahren habe, würden die Hepatologinnen und Hepatologen das Ganze sogar gern nochmal umbenennen in kardiorenal-metabolisch-hepatisches Syndrom. Herr Wiesner, was verstehen Sie, was versteht die Diabetologie denn unter dem Begriff des kardiorenal-metabolischen Syndroms?
Also, ich starte erstmal mit einem ganz kleinen Plot-Twist, wie es so schön heißt, denn das metabolische Syndrom ist ja eigentlich eine sächsische Erfindung. Und ein lieber Kollege hier in Sachsen, wenn Sie jemanden aus Leipzig fragen, dann antwortet er das natürlich auch. Ein lieber Kollege hier aus Dresden, Professor Hahnefeld, hat schon vor knapp 50 Jahren das metabolisch-vaskuläre Syndrom definiert. Das ist dann so ein bisschen verloren gegangen und ich freue mich, dass jetzt viele Fachrichtungen dieses metabolische Syndrom mit diesen ganzen anderen Organen zusammenbringen und wir diese, so wie Sie es gerade sehr schön vorgestellt haben, und ich habe auch mit den Gastroenterologen viele Gespräche in letzter Zeit geführt darüber, dass wir einfach sehen, dass der Metabolismus nicht einfach nur Glucose bedeutet, sondern dass die ganzen Stoffwechselprozesse unter so einem großen Prozess oder so einem großen Begriff zusammengefasst werden können. Und insofern versuchen wir als Diabetologen, die dieses metabolisch-vaskuläre, das metabolisch-renale, das metabolisch-kardiorenale Syndrom schon seit vielen Jahren behandeln, das auch gemeinsam in den therapeutischen Ansätzen zu adressieren.
Das ist also so ein Konzept, das ist keine eigene ICD-Diagnose, um das an der Stelle vielleicht nochmal zu fragen.
Derzeit nein.
Sie sind, ich hatte es gesagt, Hausarzt und Diabetologe in Leipzig und Sie haben uns heute einen Patienten mit Typ 2 Diabetes mitgebracht. Natürlich nicht persönlich, sondern hier im Podcast als Kasuistik. Bei diesem Patienten, keine Überraschung, ist das kardiorenal-metabolische Syndrom relevant. Was ist denn das für ein Patient? Wann kam er ursprünglich zu Ihnen? Was ist zu dem zu sagen?
Dieser Patient kam zu mir in meiner Funktion als Diabetologe. Ich habe diesen Patienten nicht hausärztlich betreut, sondern er kam über den Kollegen der hausärztlichen Medizin mir vorgestellt. Schon vor einigen Jahren, 2012, ein 56-jähriger Patient, der aufgefallen war mit einer Glukosestoffwechselstörung, sprich einem deutlich erhöhten HbA1c-Wert. Der war bei 8,4%. Wir messen ja hier in SI-Einheiten. Das heißt, der Blutzucker war 20 Millimol. Wenn ich das übersetze, sind wir so knapp bei 360 Milligramm pro Deziliter gewesen. Und das ist ein Patient gewesen, der natürlich ganz klar und ohne Frage einen Typ 2 Diabetes hatte. Und insofern haben wir hier eine therapeutische Option begonnen und in der ganzen Frage, des Umfeldes, wie ist der Patient im Alltag zurechtkommt, wie läuft dieser ganze Alltag, muss man natürlich sagen, weil das ist ein junger, unternehmungslustiger Mensch mit 56 Jahren, also wirklich kein alter Typ-2-Diabetes-Patient. Und hier mussten wir ein therapeutisches Konzept finden, wo wir uns also über die Folgekomplikationen, denn er hat ja noch einige Jahre zu leben, Gedanken machen mussten. Und 2012 war natürlich die Idee Glukosekontrolle. Und bei den Werten, die wir gesehen haben, habe ich nicht viel Hoffnung über die Beta-Zelle gehabt. Deswegen haben wir damals eine Insulintherapie begonnen und haben das im Basis-Bolus-Prinzip gestartet, sodass wir diesen HbA1c-Wert versuchten zu senken.
Kommen wir gleich nochmal drauf auf die Therapie. Nochmal einen Hüpfer zurück zu dem Patienten selber. Wir reden über das kardiorenal-metabolische Syndrom schwerpunktmäßig hier. War das ein metabolischer Patient? War der adipös? Hatte der Fettstoffwechselstörung zum damaligen Zeitpunkt schon oder kam das dann erst?
Also zum damaligen Zeitpunkt brachte er tatsächlich dieses metabolische Syndrom natürlich mit zur Tür rein. Er hat einen Body Mass Index von 32 gehabt, das heißt, er war im Adipositas Grad 1. Er hatte eine deutliche Cholesterinerhöhung im LDL-Cholesterin gehabt. Das heißt, diese Charakteristika schon 2012 des metabolischen Syndroms hat er vollumfänglich erfüllt.
Sie hatten es gerade schon angedeutet, Sie haben dann zum damaligen Zeitpunkt 2012 nochmal mit einer Insulintherapie begonnen und darunter dann auch einen, ich hatte mir das im Vorfeld anschauen dürfen, einen ganz guten HbA1c-Wert erreicht. Sie haben den Patienten dann aber trotzdem im Laufe der Behandlung umgestellt auf eine orale Therapie aus damals Metformin und einem DPP-4-Hemmer. Was war der Grund für diese Oralisierung der Behandlung?
Also das Prinzip verfolgen wir Diabetologen ja bei entgleisten Patienten mit Typ-2-Diabetes häufig, dass wir einfach sehen, dass die Beta-Zelle maximal erschöpft ist im Rahmen dieser Glukose-Stoffwechselentgleisung mit erhöhten HbA1c-Werten. Das ist halt ganz wichtig, dass wir die Beta-Zelle wieder in Gang bringen. Und was gibt es Besseres als eine Beta-Zell-Erholung durch eine Beta-Zell-Entlastung? Und diese Beta-Zell-Entlastung ist einfach das exogen zugeführte Insulin. Patient hat davon ja hervorragend profitiert. Der HbA1c-Wert ist abgesunken. Und da muss man natürlich noch ein weiteres therapeutisches Prinzip ins Feld führen, was wir damals angewendet haben. Und dieses therapeutische Prinzip war natürlich Lebensstilintervention, Empfehlungen, die der Patient im Alltag umsetzen sollte. Das geht von Essen, das geht bis hin zur Bewegung etc. Und damit konnte man ganz guten HbA1c-Wert auch erreichen. Und dann geht es tatsächlich um die Eskalation. Dieses Prinzip, was wir manchmal immer wieder vorgeworfen bekommen, einmal Insulin, immer Insulin, das stimmt so nicht. Wir müssen es zum richtigen Zeitpunkt einsetzen, für eine Beta-Zellerholung sorgen. Und das hat funktioniert. Die Beta-Zelle kam wieder. Wir konnten erst das kurzwirksame Insulin reduzieren, dann absetzen. Wir konnten auch das basale Insulin reduzieren. Und insofern hatte er dann eine gute Chance mit einer sogenannten basal unterstützten oralen Therapie, also Unterstützung durch Medikamente, wie bereits benannt, plus Basalinsulin, seine Glukosewerte zu erreichen.
Sie würden das also vom Prinzip her heute auch wieder bei einem analogen Patienten mit analogem HbA1c-Wert ähnlich machen, diesen ersten Schritt?
Wir haben natürlich inzwischen mehr Pfeile im Köcher, so rum. Wir haben mehr Pfeile im Köcher, sprich mehr therapeutische Optionen, die wir heutzutage haben, und auch über Beta-Zellerholung nachzudenken. Aber es gibt ja so verschiedenste Instrumente. Wir benutzen seit einigen Jahren. Damals konnten wir es noch nicht, weil die Publikation noch nicht da war. Aber seit 2-3 Jahren haben wir eine ganz tolle Publikation, die uns einfach sagt, wie gut ist die Beta-Zelle in der Funktion, indem man bei Therapie-Naiven in nüchternen Patienten das C-Peptid-Glucose misst und dann so eine Ratio berechnet. Daraus kann man aus dieser CGR, so heißt das denn, kann man dann sagen, wie gut wird die Beta-Zelle funktionieren. Und diese CGR ist wirklich ein sehr schönes Instrument, um einfach auch dieses Gefühl zu haben. Und ich habe es damals nicht gemacht, diese CGR zu berechnen, aber ich ahne, dass diese CGR uns den Hinweis gegeben hätte. Der war damals insulinbedürftig. Was dann im Verlauf ja nicht mehr geworden ist. Beta-Zelle hat sich hervorragend wiederholt und deswegen die Deeskalation auch dieser Insulintherapie.
Zum Zeitpunkt dieser Deeskalation, als dann die orale Therapie begonnen wurde, gab es auch schon SGLT2-Hemmer, zumindest in der Indikation Typ-2-Diabetes, noch nicht in den anderen Indikationen, aber da wäre es schon gegangen. Warum haben Sie das damals nicht gemacht? Man würde ja heute, wir wollen auch ein bisschen über die neue NVL reden, DPP-4-Hemmer nicht mehr als Kombinationspartner der Wahl für Metformin nehmen?
Fangen wir erstmal mit der ersten Frage an. Ich glaube, die erste Frage ist so ein bisschen eine enttäuschende Antwort, die ich gleich geben musste. Wir haben tatsächlich, das ist ein Patient, der ist privat versichert gewesen und das ist ein Patient, der tatsächlich eine im privaten Versicherung eine hohe Selbstbeteiligung hatte. Der hat ganz kritisch auf die Medikamentenkosten damals aufgeschaut und hat sich dieser medikamentösen Therapie erstmal verweigert, hat gesagt, ich möchte das nicht, das ist etwas, was mir zu teuer ist, gibt es nicht Alternativen. Und Die waren damals schon im Markt, sie wären auch rein vom Wirkprinzip, hätten sie sich mehr als angeboten, aber wir haben uns damals gemeinsam für den DPP-4-Inhibitor entscheiden müssen. Und insbesondere, und Sie haben es gerade angesprochen, deswegen halte ich das für so wichtig, dass wir auch über NVL bzw. unsere therapeutischen Leitlinien der diabetologischen Fachgesellschaften reden. Wir haben in den Jahren, die wir jetzt unsere Leitlinien entwickelt haben, uns wegbewegt von einer reinen Glukosekontrolle. Also auch wenn ich den HbA1c-Wert in den letzten Sätzen sehr hervorgestrichen habe, ist das therapeutische Prinzip nicht allein Glukosekontrolle, sondern wir haben eine Organfunktion, die wir adressieren müssen. Wir müssen uns um die Komorbiditäten kümmern. Das können wir mit neuen therapeutischen Optionen. Und die Medikamente, die wir jetzt als therapeutische Option zur Verfügung stehen haben, adressieren ja nicht nur die Glukosekontrolle, sondern haben ja auch hinsichtlich renaler Funktion, richtig kardiovaskuläre Funktion ihren Benefit gezeigt. Und das findet sich in den nationalen Versorgungsleitlinien wieder. Und das ist mir an der Stelle schon extrem wichtig, dass wir nicht eine glukosezentrierte therapeutische Option verfolgen, sondern dass wir tatsächlich eine Organmedizin betreiben im Sinne der Adressierung der Komorbiditäten des Patienten.
Wie sind Sie denn als behandelnder Arzt damals mit dieser, wie Sie es nannten, Enttäuschung umgegangen, dass Sie dann ein Medikament, was Sie eigentlich hätten geben wollen, damals schon nicht geben konnten, aus so, ich sag mal, banalen Gründen wie finanziellen Gründen?
Das ist natürlich schon etwas, was man in seinem therapeutischen Alltag als Arzt dann immer so ein bisschen auch mit sich verarbeiten muss, weil ich weiß, es gibt ein besseres Therapieprinzip und eben da an die Grenzen zu kommen mit einem Patienten zusammen, das ist schon, Sie hatten es gerade rausgefiltert aus meinem Satz, das ist schon enttäuschend gewesen. Also ich hätte mir gewünscht, dass wir uns von sowas auch frei machen können, gerade in so einem Versorgungsland wie Deutschland, wo wir tatsächlich viele Therapieoptionen zur Verfügung stehen haben, dann an sowas zu scheitern, das ist schon eine Enttäuschung, gebe ich mir als offen zu.
Die Krankheitsgeschichte des Patienten ging dann weiter. Ich fasse es mal so ein bisschen auf die Schnelle zusammen. 2016 eine arterielle Hypertonie kam dazu, 2020 eine Herzinsuffizienz mit reduzierter Pumpfunktion. Wir kommen jetzt also spätestens in den Bereich, wo aus dem metabolischen ein zumindest kardiometabolischer Patient geworden ist. Wie hat sich der Patient in dieser Zeit, in diesen mehreren Jahren klinisch entwickelt und wie haben Sie auf diese Komorbiditäten, auf die Hypertonie, die Herzinsuffizienz therapeutisch reagiert?
Der Patient ist ja, ich hatte es eingangs schon gesagt, ist ja ein sehr aktiver Patient gewesen. Er wollte ja weiterhin auf Reisen gehen, er wollte unterwegs sein und die größte Enttäuschung war für ihn, dass die Wanderurlaube, die er immer gemacht hat, tatsächlich nicht mehr die Höhenmeter zusammenbrachte, die er gewohnt war. Und so im ersten Gespräch und im ersten drüber nachdenken über die Luftnot, die er da berichtet hat, dann auch über die Herzinsuffizienz nachzudenken, den kardiologischen Kollegen ins Boot zu holen und dann natürlich auch mal ein NT-proBNP zu messen und das als deutlich erhöht anzusehen. Das war damals bei uns bei 1500 Nanogramm pro Liter, sodass wir also hier die deutliche Erhöhung im Sinne der Herzinsuffizienz auch gesehen haben, hat uns natürlich dann ins Gespräch gebracht und dass wir hier auch gesagt, gemeinsam miteinander gesprochen haben. Ich habe ihn dann auch dahin geführt, habe gesagt, wir haben neue therapeutische Optionen, die adressieren sowohl den Diabetes als auch die Herzinsuffizienz. Das heißt, wir können hier mit der Therapieklasse der SGLT2-Inhibitoren zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und da habe ich mich natürlich gefreut, dass ich aus meiner Enttäuschung, die vorher passiert ist, plötzlich ein therapeutisches Prinzip noch ein weiteres Argument hatte, das zu beginnen. Und der Erfolg hat ja auch recht gegeben, ohne gleich zu spoilern.
Und der Patient selber hat zu dem Zeitpunkt dann auch gesagt, ja, ich gehe da mit, trotz der Zuzahlung.
Als er dann von mir das Versprechen bekam, dass er die Höhenmeter wieder schaffen würde im Wanderurlaub, ist er natürlich, hat er sich gesagt, okay, dann lasse ich mich drauf ein. Also insofern muss man natürlich auch immer mit dem Patienten reden. Ich will jetzt nicht sagen verhandeln, aber das ist ein ganz wichtiges Prinzip, auch zu erklären, warum man etwas machen möchte.
Dieses Versprechen konnten Sie ja, glaube ich, wenn ich Ihre Kasuistik richtig verstanden habe, erfüllen. Die EF hatten Sie nicht angesprochen, die war bei 35%, die ist gestiegen auf 55%. Das NT-proBNP hatten Sie gesagt, war sehr hoch, ist um, ich glaube, 85% abgefallen. Was war denn für diesen Erfolg entscheidend und haben Sie in dem Umfang damit gerechnet oder hatten Sie die Sorge, dass es ein leeres Versprechen sein könnte?
Also in dem Jahr, das war so ungefähr vor vier Jahren, also 2020, hatten wir die Daten ja schon zur Herzinsuffizienz und wir sahen ja auch schon die ersten ESC-Leitlinien überarbeitet. Das ging ja 2020 los. 2022 kam es dann ja in die Aufnahme in die ESC-Leitlinien, also fix in die ESC-Leitlinien. Aber ich war guter Dinge, dass ich hier mit dem SGLT2-Inhibitoren einen großen Benefit leisten kann. Und das hat sich ja auch so eingestellt. Und es hat einem natürlich gefreut, im therapeutischen Alltag zu sehen, dass wir eine therapeutische Option haben, die tatsächlich das auf eine sehr eindrucksvolle Art und Weise bei diesem Patienten dann auch erfüllt. Also ein Patient, der wieder auf die Berge steigen kann und sagt, ich schaffe das wieder, und eine EF von 55, wenn ich meine kardiologischen Kollegen frage, sagen die, das ist völlig altersentsprechend inzwischen bei den Patienten. Da habe ich mich sehr gefreut, dass das passiert ist.
Er hatte ja auch noch die arterielle Hypertonie, deswegen nehme ich an, dass Sie zusätzlich die anderen Herzinsuffizienzmedikamente, die prognostisch wirksam sind, auch mit reingenommen haben, die ja auch wegen der Hypertonie, denke ich, indiziert waren. Ist das richtig?
Auf alle Fälle hat er natürlich das therapeutische Prinzip bekommen, was zur Herzinsuffizienz natürlich gehört. Also Blutdruckkontrolle natürlich, also eine RAS-Blockade ist natürlich gemacht worden. Das Amlodipin war auch noch dabei, um die Blutdruckwerte zu kontrollieren. Also insofern ist er vollumfänglich hinsichtlich seiner Komorbiditäten therapiert worden. Man muss auch sagen, wir hatten es ja schon angesprochen, privatversichert mit einem ungünstigen Vertrag. Die Abstände waren nicht immer ganz rhythmisch, wie man das sich so bei einem Patienten, der im Rahmen eines DMP-Programms betreut wird, so dass man auch immer wieder mal längere Pausen hatte, wo man nichts voneinander gehört hat. Aber ich war sicher, er kommt, wenn er ein Problem hat. Und das könnten wir dann auch auf eine Regelhaftigkeit in der Vorstellung dann zusammenführen.
Sie hatten vorhin ganz kurz im Zusammenhang mit den SGLT2-Hämmern gesagt, dass die ja nicht nur das dem Herzen guttun, sondern auch den Nieren guttun. Auch da sind sie ja mittlerweile zugelassen. Da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Wie haben sich die Nieren Ihres Patienten geschlagen oder war das nie ein Thema?
Also ich würde ja, wenn ich es neutral formulieren würde, was ich nicht tue, aber ich sage es erstmal neutral, die GFR hat sich über die Jahre nicht verändert. Die GFR ist tatsächlich stabil geblieben, um so 90 Milliliter pro Minute. Also insofern ist das erstmal eine neutrale Aussage, ist gar nichts passiert. Jetzt komme ich aber als Diabetologe und nehme mal so die Metaebene des Blickes ein. Den Patienten betreue ich inzwischen 12, 13, 14 Jahre. Wenn ich mir einen Diabetespatienten, der initial so einen HbA1c-Wert angucke, dann habe ich einen Verlust der GFR über die Jahre eigentlich zu erwarten. Und das heißt, über die Jahre, die ich den Patienten jetzt sehe, hätte ich hier mindestens, es gibt ja so Statistiken, also 2 Minimum Milliliter pro Minute pro Jahr, wenn nicht mehr. Es gibt ja auch Daten, die uns 4 Milliliter pro Minute pro Jahr anzeigen. Dann hätte ich hier also, wenn ich das hochrechne, durchaus erwartet, dass ich bei 75, 70 Milliliter pro Minute rauskomme über die lange Zeit. Und das ist nicht passiert. Das heißt, ich habe also diesen renalen Schutz durch den Einsatz der SGLT2-Inhibitor auch noch erreicht. Und das ist etwas, was man auch immer wieder unseren Patienten erklären muss, dass die GFR natürlich auch bei der Diabeteserkrankung abfällt. Wir das aber versuchen aufzuhalten oder zu verlangsamen. Und das ist beim Patienten auch wunderbar funktioniert. Also das ist kein neutraler Satz von mir, sondern ich sehe es positiv, dass wir die GFR so halten konnten, trotz der Diabetesdauer, die nun auch schon, wie gesagt, mehr als 10 Jahre besteht, und den initialen doch deutlich erhöhten Glukosewerte.
Haben Sie den Wert zufällig gerade da? Ich habe mal gerade hochgerechnet, 2012 war er 56, dann müsste er jetzt ungefähr 70 Jahre alt sein. Wo liegt er mit seiner EGFR?
Der liegt immer noch bei 90. Also das ist für mich so das Phänomen. Also das finde ich total spannend. Bei ihm jetzt nicht, aber auch andere Patienten, wo man ja die Erfahrung mit den SGLT2-Inhibitoren gemacht hat, kündigt man ja immer, dass die EGFR sich verändern wird. Wir messen es ja regelmäßig im Rahmen unserer Betreuung. Und letztens sprach mich ein Patient an und sagte, Doktor, ich habe mich super gehalten. Meine GFR ist anders, als Sie gesagt haben, nicht abgefallen. Und da sage ich, ich freue mich, dass unser gemeinsames therapeutisches Prinzip da funktioniert.
Wir kommen schon fast in Richtung Ende. Lassen Sie uns vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen auf die NVL-Diabetes oder nochmal auf die NVL-Typ-2-Diabetes eingehen. Die verlangt, Sie hatten es angesprochen, im Einklang mit auch allen mir bekannten internationalen Leitlinien, ich nenne es mal ganzheitliches, holistisches Patientenmanagement, das über die reine Blutzuckeroptimierung hinausgeht. Vielleicht nochmal so ein bisschen in der Rückschau. Wo sehen Sie bei Ihrem Patienten diesen Leitlinienanspruch erfüllt, den Anspruch einer Leitlinie, die es ja damals so noch nicht gab, muss man immer dazu sagen? Und in welchen Funken? Gibt es vielleicht sogar noch Nachholbedarf?
Die NVL ist ja eine Konsequenz vieler Leitlinien, vieler europäischer als auch der internationalen Leitlinien gewesen. Und man muss ganz klar sagen, dass man von einer glukozentrischen diabetestherapeutischen Empfehlung, sprich Leitlinie, auf diesen holistischen, Sie haben es gerade sehr schön gesagt, holistischen Ansatz gegangen ist und gesagt hat, wir haben therapeutische Optionen, wir haben neue Medikamente, bei denen ich nicht nur eine Glukoseoptimierung erreiche, sondern wo ich tatsächlich auch sehe, dass ich mit Einsatz bestimmter Medikamenten das Herzinsuffizienz, die Komorbidität therapieren kann, dass ich kardiovaskuläre Ereignisse reduzieren kann, dass ich bessere PAVK-Outcomes habe, etc. pp. Das ist etwas, was in die Leitlinien dann aufgenommen worden ist und wo man auch sagen muss, dass wir als Diabetologen natürlich sehr bereitwillig dann diese Option aufgenommen haben, um zu sagen, wir Diabetologen therapieren nicht allein nur den Blutzucker, sondern wir setzen ganzheitlich an und therapieren diese ganzen Organmorbiditäten im ganzheitlichen Ansatz. Das ist mir nochmal wichtig, weil in den nationalen Versorgungsleitlinien steht auch was ganz Wichtiges drin, dass wir zusammen mit dem Patienten so dieses Shared Decision Management, also gemeinsame Therapieentscheidungen, und einfach auch erklären, wie kommen wir zu unserem therapeutischen Ansatz und wie machen wir das gemeinsam. Und es ist ja nicht nur die Glukosekontrolle, wie schon gesagt, in den NVLs verankert, sondern in den NVLs ist auch verankert, dass wir uns über die Organmorbiditäten Gedanken machen müssen, dass wir uns über das Gewichtmanagement Gedanken machen müssen und welche Ressourcen hat der Patient, also auch diese psychologische Komponente. Das steckt in unseren NVLs jetzt drin und die entwickeln sich auch weiter, sind immer eine Diskussion. Wir hatten vorletztes Jahr gerade noch ein Update gehabt dazu. Also insofern ist das eine Entwicklung und ich halte das für einen ganz, ganz, ganz wichtigen Ansatz, gerade in diesem, kommen wir auf den Ausgangssatz zurück, kardio, renal, hepatisches, vaskuläres, metabolisches Syndrom, dass wir das alles adressieren können. Und das geben unsere Leitlinien her und diese Vollumfänglichkeit sollten wir auch adressieren. Und man muss klar sein, ein Diabetespatient ist ein Hochrisikopatient für das Erleiden kardiovaskuläre Erkrankungen. Und den muss ich von Anfang an gut und adäquat behandeln, in allen Entitäten, die der Diabetes mitbringt. Und deswegen ist es so wichtig, auch diese therapeutischen Optionen zu ziehen.
Vielleicht ganz kurz noch als so ein bisschen praktischen Tipp, wenn Sie die ganzen Organsysteme beachten müssen, müssen Sie sie auch in gewissen Abständen kontrollieren, weil sonst erfahren Sie nicht, was da passiert. Wie machen Sie das konkret bei Niere und Herz? Wie oft gucken Sie da bei Ihrem Patienten, bei diesem konkreten Patienten sich die Organe an?
Also das Schöne ist ja, dass wir dass ich als Mitglied des Vorstands der DDG auch immer mal mit Kostenträgern verhandeln darf und wir auch über sowas wie solche Strukturprogramme in der Behandlung, das nennt sich ja das Disease Management Programm, das DMP, dass wir auch den Krankenkassen erklären dürfen, warum es wichtig ist, diese Sachen regelmäßig anzugucken. Deswegen freue ich mich, dass wir in den DMP-Leitlinien bestimmte Risikofaktoren wie die Cholesterinwertmessung, wie zum Beispiel die HbA1c-Wertmessung, wie die GFR-Messung verankert haben. Hätte mich noch mehr gefreut, wenn wir die UACR als Risikoparameter für die Niere hätten verankern können. Ich hoffe, das erfolgt im nächsten Update, dass wir das hineinbekommen, sodass wir also diese HbA1c-Wertmessung natürlich quartalsweise machen bei Risikopatienten oder bei Nicht-Risikopatienten sind die Cholesterinmessung, die Nierenmessung eigentlich einmal im Jahr vorgesehen. Wir machen es bei uns tatsächlich in der quartalsweisen Vorstellung, so dass wir das angucken. Und natürlich es kommt immer so auf das Umfeld drauf an, auch eine gute kardiologische Vorstellung. Also die Anamnese der Herzinsuffizienz ist einfach zu stellen. Und das NT-proBNP bei Verdacht zu messen, ist ein sehr hilfreicher Parameter. Und ich sehe natürlich auch im Verlauf den Effekt. Also nicht immer ganz so, wie es bei unseren Patienten war, aber ich sehe einen Effekt, wenn ich die SGLT2-Inhibitor einsetze. Deswegen halte ich es für wichtig, auch hier uns klar zu sein, dass wir Parameter in der Hand haben, das anzuschauen.
Wir kommen zum Ende unseres Podcasts und damit zu einem kurzen Fazit. Das würde ich gerne Ihnen überlassen, Herr Dr. Wiesner. Nehmen wir mal an, ich wäre Ihr Weiterbildungsassistent in der Praxis. Was sind denn so die drei wichtigsten Takeaways, die Sie mir mitgeben würden am Beispiel dieses konkreten Patienten?
Ich würde mich freuen, so einen erfahrenen Weiterbildungsassistent zu haben, Herr Gritze. Also insofern fände ich das toll. Vielleicht fassen wir die drei Sätze so zusammen. Ich würde einem jungen Kollegen sagen, mach niemals nur eine reine Organmedizin, sondern guck dir den Patienten ganzheitlich an und wenn du ihn anfasst im therapeutischen Alltag, dann erkläre es ihm auch. Und wir müssen, und das ist vielleicht der zweite Satz, alle Risikofaktoren identifizieren, benennen und durchaus auch therapieren, das immer im Gespräch mit den Hausärzten, wenn man jetzt rein diabetologisch tätig ist. Und wir hatten es gesehen, so diese äußeren Hindernisse, die der Patient mitgebracht hat im therapeutischen Kontext, da kommen wir wieder zu dem, was die Diabetologie ist. Ein lieber Kollege von mir sagt immer, Diabetologie ist eine Sprechmedizin. Und deswegen wäre mein Tipp noch, reden wir mit dem Patienten und erklären wir das, was wir tun wollen. Es ist häufig so, dass Patienten immer einen guten Grund hat für das, was er tut oder das er nicht tut, gerade im therapeutischen Kontext. Und das ist etwas, was wir erfahren müssen. Und insofern ist dieser ganzheitliche Ansatz durchaus ein intrinsisch diabetologischer Ansatz.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Wiesner, für Ihren Besuch beim Springer Medizin Podcast mit Partnern.
Ganz vielen Dank.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, Ihnen hat das genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, dann schalten Sie gerne wieder ein.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung. Diese Episode ist eine Produktion der Abteilung Corporate Publishing der Springer Medizin Verlag GmbH. Das Impressum zu dieser Episode ist in den Shownotes verlinkt.